Wir verstehen unsere Gegenwart viel besser, wenn wir uns die Vergangenheit angucken, wenn wir schauen, wie sie das geworden ist, was sie ist.
Das ist Ruth Rosenberger. Sie ist Zeithistorikerin und stellvertretende Leiterin der Stiftung Haus der Geschichte. Und die Stiftung betreibt unter anderem das gleichnamige Museum, das Haus der Geschichte in Bonn.
Und dort wird anhand von unterschiedlichen Objekten aus der Zeitgeschichte die Geschichte der Bundesrepublik, der DDR und später des Vereinten Deutschlands erzählt. Und dementsprechend geht es in der Arbeit von Ruth Rosenberger auch viel um Demokratie und den, ja, langen Weg dorthin.
Deshalb wollten wir mit ihr sprechen und sie fragen:
Und was denkst du?
Weshalb ist es wichtig, die Geschichte des Landes zu kennen, in dem man lebt? Wie kann man Lehren aus der Geschichte ziehen und warum sollte man das tun?
Wieso hilft das der deutschen Demokratie? Wie ist eigentlich dessen Basis, das Grundgesetz, entstanden? Und ist es heute noch genauso gut wie damals?
Und welche verheerenden Folgen es hat, wenn Demokratie abhanden kommt und wie man das vermittelt, das weiß auch sie hier.
Also die aktuelle politische Lage im Land beweist ja, dass uns mit Blick auf die Wertschätzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Respekt vor ihren Institutionen das öffentliche Erinnern und Mahnen allein nur bedingt weitergeholfen hat. Sonst wären jetzt nicht die politische Gemengelage so, wie sie ist. Und insofern möchten wir mit unserer Arbeit eben auch letztlich zu einer Form kollektiven Erinnerns beitragen natürlich.
Das ist Andrea Hoffend. Sie ist auch Historikerin und arbeitet mit ihrem Team am Lernort Kieslau. Dieser Lernort entsteht künftig rund um ein ehemaliges Konzentrationslager in Kieslau in Baden-Württemberg. Was man dort aus der Geschichte für die Zukunft lernen kann und wie, darüber haben wir in dieser Folge auch mit Andrea Hoffend gesprochen. Hi, ich bin Anna.
Und ich bin Jonas. Und bevor wir die praktische Arbeit von Andrea Hoffend und dem Lernort kennenlernen, geht's los mit Ruth Rosenberger vom Haus der Geschichte in Bonn. Ich habe mit ihr gesprochen zum Grundgesetz und unserer Demokratie. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind, Frau Rosenberger. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Vielleicht für den Start, auch um das mal greifbar zu machen, vielleicht können Sie in kurzen Sätzen beschreiben, was das Haus der Geschichte ist und was Ihre Rolle dabei ist.
Ja, gerne. Mein Name ist Ruth Rosenberger. Ich bin bei der Stiftung Haus der Geschichte zum einen zuständig für alles, was digital ist. Das heißt, alles, was wir im Netz machen, aber auch für alle Medien, mit denen wir zu tun haben, in unseren Ausstellungen, in unseren Bildungsangeboten, bei unseren Veranstaltungen. Und ich vertrete den Präsidenten. Die Stiftung Haus der Geschichte ist mit dem Haus in Bonn eines unserer nationalen Geschichtsmuseen. Wir zeigen die Geschichte der Bundesrepublik seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und natürlich auch die Geschichte der DDR und natürlich auch die Geschichte des Vereinten Deutschlands seit 1990. Zur Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehört aber nicht nur das Haus der Geschichte in Bonn, sondern zu uns gehört auch das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, also ein eigenes Museum in Leipzig, das auch deutsche Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt, aber eben mit einem Fokus auf ostdeutscher Geschichte. Und zu uns gehört auch in Berlin zum einen der sogenannte Tränenpalast. Das ist ganz zentral am Bahnhof Friedrichstraße ein historischer Ort, nämlich der, wo man früher, als es die DDR noch gegeben hat, aus der DDR in den Westen ausreisen konnte. Also eine ehemalige Grenzabfertigungshalle, wo wir eben an diesem historischen Ort auch eine Dauerausstellung zeigen zu eben, wie es war, aus der DDR auszureisen und dieses Grenzregime zu erleben. Und wir sind in Berlin im Museum in der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg mit einer Dauerausstellung zum Thema Alltag in der DDR vertreten.
Interessant. Es ist möglich vielleicht, dass Sie als Zeithistorikerin einmal so einen kurzen Kontext geben, einfach zum Verständnis für den Einstieg, in welchem Kontext, historischen Kontext dieses Grundgesetz entstanden ist. Also wir haben das Ende des Krieges, wir haben Deutschland sozusagen vor dem Wiederaufbau, wir haben die Besatzungsmächte, wir haben die Aufteilung in Deutschland in vier verschiedene Bereiche und dann haben wir auch noch diese Absplittung des Ostens. In welchem Kontext entsteht das Grundgesetz?
Ja, wie Sie es schon skizziert haben, das Grundgesetz ist in den Jahren 1948, 49, also vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, der 45 zu Ende gegangen ist und vor allem vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Diktatur entstanden. Die Deutschen hatten den Krieg verursacht und sie haben den Krieg auch verloren. Und nach dem Krieg war Deutschland in vier Besatzungszonen eingeteilt. Und das Grundgesetz entstand in dem Bereich der westlichen Besatzungszonen, also der amerikanischen, der britischen und der französischen. Es ist auch dadurch, sagen wir mal, forciert worden, dass die Besatzungszone im Osten, also die sowjetisch besetzte Teil Deutschlands, sich immer stärker im Kalten Krieg sozusagen gegen die Westzonen positioniert hat. Das führte dazu, dass vor allem auch im Westen der Wunsch nach einer Staatswerdung, vor allem auf Seiten der Alliierten, immer stärker wurde und die Ministerpräsidenten der Länder im Westen beauftragt wurden, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. Das alles ist im Sommer 1948 passiert und diese verfassunggebende Versammlung wurde dann von den Ministerpräsidenten der Länder noch ein bisschen nachkorrigiert, weil man wollte nicht schon vorgreifen, indem ein Weststaat gegründet wird, der sozusagen ausschließt, dass man auch mit den Ostdeutschen wieder ganz normal in einem Deutschland zusammenlebt, begründet wird. Also man hat sich nur darauf einigen können, ein Provisorium auszuarbeiten. Und deswegen heißt unser Grundgesetz auch nicht Verfassung, sondern es heißt eben Grundgesetz. Und diese verfassunggebende Versammlung, die eigentlich einberufen werden sollte, hieß auch nicht so, sondern sie wurde dann eben Parlamentarischer Rat genannt. Und dieser Parlamentarische Rat hat am 1. September 1948 hier in Bonn seine Arbeit aufgenommen und dann eben bis zum Mai 1949, also in 9 Monaten, das Grundgesetz ausgearbeitet.
Und das Grundgesetz, muss man ja sagen, jetzt in der Beschäftigung damit ist mir aufgefallen, natürlich gab es immer wieder Anpassungen und vor allem bei den späteren Artikeln kommt dann irgendwann Anpassungen dazu. Aber wenn man mal draufschaut, wirklich viel geändert oder im Kern geändert, der Kern dieses Grundgesetzes hat sich ja nicht. Also wir blicken ja eigentlich heute drauf, genauso wie damals. Und das ist interessant, weil mich interessieren würde, wie kommt es, dass wir bei dieser Formulierung sozusagen gelandet sind? Weil wenn ich mir die amerikanische Verfassung anschaue, die ist wesentlich älter und die ist in vielen Teilen ja auch ein wenig aus der Zeit gefallen. Also im Sinne von, sie spricht Probleme an, die vor 300 oder 250 Jahren ein Problem waren, die heute keine mehr sind oder die andersrum heute Probleme, die es früher nicht gab. Was nimmt man sich da zum Vorbild? Ist es dann die französische Verfassung? Ist es der Code Napoleon? Ist es vielleicht sogar die Magna Carta? Also was sind Vorbilder für ein Grundgesetz?
Also tatsächlich ist es so, dass das Grundgesetz eine absolut erfolgreiche Verfassung ist, die für uns auch heute immer noch eine ganz, ganz wichtige Funktion und eine ganz zentrale Rolle hat. Das Grundgesetz ist für uns immer noch das Fundament unseres Staates, unserer gesellschaftlich-politischen Ordnung. Und es ist vor allem eben auch eine ganz tolle Vorlage, die Orientierung bieten kann. Orientierung, also tatsächlich Normen und Werte, die tatsächlich auch immer noch nicht alle umgesetzt und voll erfüllt sind, sondern das Grundgesetz kann auch vor allem in Zeiten von Krise und vielleicht Neuorientierungsbedarf immer wieder herangezogen werden, um hier neue, gute Inspiration zu bieten. Was war sozusagen Inspiration für das Grundgesetz? Die erste Inspiration für das Grundgesetz war eigentlich muss man so sagen, eine negative, nämlich das Grundgesetz ist insbesondere darauf ausgerichtet, eine weitere deutsche Diktatur zu verhindern. Also der gesamte Parlamentarische Rat und natürlich auch die Alliierten hatten vor Augen, dass eben gerade in Deutschland der Nationalsozialismus zum Krieg, zum Holocaust geführt hat. Und das sollte auf gar keinen Fall nochmal passieren können. Sichtbarstes Zeichen dafür ist, dass in Artikel 1 die Menschenwürde ganz zentral an den Anfang gestellt wird und der Schutz des Individuums einer der allerwichtigsten Gedanken ist, der das gesamte Grundgesetz durchzieht und der auch bis heute ganz wichtig ist und ja auch immer noch total wirksam. Damit steht aber natürlich Deutschland nicht komplett alleine, sondern 1948 sind ja auch bei den Vereinten Nationen die Menschenrechte verabschiedet worden. Und natürlich sieht man sich auch in der Tradition, sagen wir mal, der modernen Demokratien wie der französischen, die sich mit der französischen Revolution oder eben auch, Sie haben es eben schon angesprochen, mit der amerikanischen Unabhängigkeit eine schriftliche Verfassung gibt, wo eben insbesondere die Rechte des Einzelnen und die Menschenwürde eine ganz besondere Rolle spielen.
Unterscheidet sich das zu anderen Verfassungen oder zu anderen Grundgesetzen, also diese Aufteilung, diese sozusagen, dass man etwas als wichtig einstuft, was andere Länder vielleicht etwas eher etwas nach hinten packen?
Also ich glaube schon, dass die Betonung der Menschenwürde im Grundgesetz sehr, sehr stark und sehr, sehr herausgehoben ist. Aber es gibt auch noch ein paar andere Aspekte, die das Grundgesetz im Vergleich zu anderen Ländern ganz besonders kennzeichnen. Zum Beispiel war den Amerikanern sehr wichtig, aber es war auch Teilen der Mitglieder des Parlamentarischen Rats sehr wichtig, der föderale Gedanke. Also, dass Deutschland auf jeden Fall kein Zentralstaat mehr werden sollte, dass nicht die Möglichkeit bestehen sollte, dass es wieder von einer Stelle aus einen sozusagen Zugriff auf alles geben sollte, sondern wir haben mit der Macht der Länder. Und da muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen, dass der Parlamentarische Rat seine Legitimation eigentlich auch aus den Ländern vor allem schöpft. Denn die Länder waren die erste Ebene der, wie soll man sagen, des Wiederauflebens, des politischen Lebens, des Verwaltungslebens, der Organisation von Alltag, die für die Menschen greifbar waren. Die Länder haben als erstes wieder funktioniert und die Ministerpräsidenten der Länder in den westlichen Ländern haben eben auch den Parlamentarischen Rat ja im Auftrag der Alliierten zusammengestellt. Und dass dann dabei rausgekommen ist, dass die Verfassungsorgane eben nicht nur der Bundestag, der Bundespräsident, sondern eben unter anderem auch der Bundesrat sind, dass ist natürlich auch Teil dieser föderalen Struktur, also eine dezentrale Struktur. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was in anderen Staaten, jetzt wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, ganz anders ist.
Wo Paris einfach sozusagen die zentralste Rolle im ganzen Staatssystem einnimmt. Ich finde das faszinierend, weil das so ein bisschen ja also einen sehr demokratischen Grundgedanken aufpasst. Ich meine, man kann über den Föderalismus sicherlich denken, was man möchte, aber es ist ja faszinierend zu sehen, dass in den Kommunen, also im ganz Kleinen eigentlich, sich das aufbaut, was am Ende dann ein großes Ganzes ergibt. Also ein sehr demokratischer Grundgedanke eigentlich.
Ich finde das auch total spannend, weil jetzt gerade, wo immer wieder gefragt wird, was können wir tun, um den demokratischen Gedanken zu stärken, um sozusagen die Überzeugung, dass eine Demokratie eine gute Gesellschaftsform ist, zu stärken, immer wieder die kommunale Ebene auch betont wird, weil dort für die Menschen eigentlich erst klar wird, was für eine Errungenschaft Demokratie ist und sein kann. Und manchmal wird kritisiert, dass im Grundgesetz ja keine basisdemokratischen Elemente enthalten seien. Das stimmt auch. Also in der Schweiz zum Beispiel ist das ja ganz anders. Aber das kommt zum einen daher, dass man natürlich unmittelbar nach dem Nationalsozialismus nicht darauf gehofft hat, dass basisdemokratische Entscheidungen jetzt auf Stabilität tatsächlich ausgerichtet sind. Und es kommt aber auch daher, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Rats, die im Durchschnittsalter 55 waren, die ja besonders dadurch gekennzeichnet waren, dass sie eben nicht nationalsozialistisch belastet waren. Deswegen haben viele von denen die Weimarer Republik und vor allem auch deren Scheitern erlebt. Und in deren Wahrnehmung war waren basisdemokratische Elemente, die es in Weimar in Teilen gab, vor allem dazu dienlich, extremistische Positionen in Anschlag zu bringen. Also denen zu helfen, die eigentlich die Demokratie abschaffen wollen. Und deswegen war der Parlamentarische Rat halt auch sehr vorsichtig mit basisdemokratischen Elementen. Und deswegen sind die auch bei uns nicht im Grundgesetz enthalten.
Interessant. Wie viel hat sich denn sozusagen von der Weimarer Verfassung überhaupt noch ins Grundgesetz rüber gerettet, will ich fast sagen? Oder wie viel ist denn sozusagen aufgegriffen worden aus der Weimarer Republik?
Also es hat sich doch einiges erhalten, aber in der Wahrnehmung der Mitglieder des Parlamentarischen Rats war die Weimarer Demokratieerfahrung doch eher eine Negativfolie. Also man hat eher versucht, Dinge zu vermeiden, von denen man dachte, dass sie in Weimar nicht gut gelaufen sind, obwohl inzwischen ja eigentlich auch klar ist, dass die Weimarer Republik nicht an ihrer Verfassung gescheitert ist, sondern an den ökonomischen Rahmenbedingungen.
Wer waren eigentlich die Menschen im Parlamentarischen Rat? Also wer waren eigentlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes?
Also es waren 65 Menschen. Vier davon waren Frauen, alle anderen waren Männer. Durchschnittsalter 55, also die waren relativ alt. Die hatten alle mehr oder weniger schon politische Erfahrung. Nicht alle, manche kamen auch aus den Institutionen, aber das Bildungsniveau war sehr hoch im Parlamentarischen Rat. Und was sie alle kann man schon so sagen, mehr oder weniger einte, war eben, dass sie den Nationalsozialismus entweder im Exil verbracht haben oder sogar im Widerstand waren, also in der Regel eben nicht NS-Belastete waren. Dass sie alle eine demokratische Grundausrichtung hatten, allerdings in den verschiedensten Couleuren, die man sich vorstellen konnte. Also es waren die großen Parteien alle vertreten, die CDU, CSU, die Sozialdemokraten. Es waren auch zwei Kommunisten im Parlamentarischen Rat vertreten. Mit denen war man allerdings nicht immer bestrebt, einen Konsens zu finden.
Überraschend.
Ja, und es waren natürlich auch die kleineren liberalen Parteien vertreten, die es in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch noch gegeben hat.
Ich meine, es ist ja im Prinzip so, dass nach der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten eigentlich eine gesamte Bevölkerung dieses Grundgesetz nochmal lernen muss. Also ganz doof gesagt. Also man hat wirklich eine Million von Menschen, die die Schrecken des Krieges erlebt haben. Und jetzt muss dieses Grundgesetz irgendwie in die Bevölkerung gebracht werden. Es muss umgesetzt werden. Kann man das sagen, kurz sozusagen, wie funktioniert das, dass man eine Art von Grundgesetzbewusstsein entwickelt?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es rührt ja so ein bisschen an die Grundfrage, warum und wie ist die Bundesrepublik erfolgreich geworden als Demokratie, was ja wirklich eine Art von Wunder ist, nachdem die Deutschen eben zuvor Nationalsozialisten waren. Wahrscheinlich ist es so, dass es zunächst eben einen Weg der konsensualen Entscheidung gab, zum Beispiel im Parlamentarischen Rat, plus sozusagen die institutionellen Schritte, die dann wiederum die Ergebnisse oder die Vorlagen des Parlamentarischen Rats in den Status des »Das ist jetzt, wonach wir uns richten, das ist unser Gesetz« erheben. Also daran sind ja nicht alle beteiligt und eigentlich wird sozusagen die demokratische, die wirklich volksdemokratische, wenn Sie so wollen, Legitimation des Grundgesetzes erst mit der ersten Bundestagswahl so richtig umgesetzt, die ja dann auch 1949 direkt stattfindet, weil das Parlament ja gewählt werden muss. Aber bis dahin ist das Grundgesetz eigentlich nicht vom Volk direkt gewählt worden. Und dann erfolgt sozusagen ein Ausrollen ja darüber, dass das Grundgesetz vor allem mit seinen Grundrechten, also was das Grundgesetz ja vor allem auch ausmacht, ist, dass es aus zwei Teilen besteht. Und der erste Teil, in dem die Grundrechte benannt werden, die für das Zusammenleben und die politische Ordnung in der Bundesrepublik relevant sein sollen, alle einzeln sehr einfach, sehr klar, aber auch sehr prägnant beschrieben werden. Und erst im zweiten Teil, der gesamte institutionelle Aufbau der Bundesrepublik mit Verfassungsorganen, Gewaltenteilung und wie die alle zusammenspielen, beschrieben wird. Und dieser erste Teil ist vor allem ja dahingehend relevant, dass er auch der Richtwert und die Leitplanke, die Leitschnur für die Gesetzgebung der Bundesrepublik ist. Und das Bundesverfassungsgericht, was ja sozusagen die Hüterfunktion für das Grundgesetz hat, kann ja auch Gesetze kassieren, die sich nicht auf die Grundrechte des Grundgesetzes beziehen. Und das ist ein Instrumentarium, mit dem eben gearbeitet werden kann, um das Grundgesetz tatsächlich wirksam werden zu lassen. Eben über die Gesetzgebung, die dann ja wiederum sich auf das Alltagsleben und auf das Zusammenleben, auf das politische Leben in der Bundesrepublik auswirkt. Also das ist einer der Wege, wie das funktioniert. Wir würden aber natürlich auch aus der Praxis unserer Arbeit sagen, man muss auch daran arbeiten, es bekannt zu machen. Man muss sozusagen, und wir sagen dann, es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der historisch-politischen Bildung, den Menschen bewusst zu machen, was für ein tolles Grundgesetz wir haben, was es bedeutet, die Errungenschaften einer Demokratie, für die Menschen hart gearbeitet haben, erleben zu dürfen und aber natürlich auch, was das bedeutet im Hinblick auf, das bleibt nicht immer so, sondern man muss immer wieder dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Und vielleicht muss manchmal auch das ein oder andere angepasst werden, weil die Dinge sich eben doch verändern.
Man hat ja auch sozusagen dann eigentlich, was die Implementierung von einem Grundgesetz angeht, dann einige Jahre später mit der Verbindung von Ost- und Westdeutschland direkt nochmal eine weitere Bevölkerungsgruppe, die einfach dazu dieses Grundgesetz bekommt. War das ein Unterschied? Also ist es auch in der Kommunikation jetzt ein Unterschied? Haben Sie das Gefühl, dass es in der Bevölkerung auch anders wahrgenommen wird, ob man sozusagen Teil der Bundesrepublik ist seit von Anfang an der Bundesrepublik oder ob es sozusagen einen Unterschied macht, auch in der Wahrnehmung des Grundgesetzes, dass man in Ostdeutschland, in dem ehemaligen DDR groß geworden ist?
Also ich glaube, dass man da vielleicht nochmal in den internationalen Vergleich gucken muss, weil Deutschland sowohl im Westen wie auch im Osten, glaube ich, ganz besonders davon gekennzeichnet ist, dass wir eben gar nicht so eine positiv feiernde Verfassungskultur haben.
Ja.
Wie das zum Beispiel in den USA ganz anders ist oder auch die Franzosen. Okay, das geht jetzt nicht direkt auf die Verfassung, aber zumindest auf Fraternité, Liberté, Égalité, also die Werte der französischen Revolution. Die Marseillaise zu singen ist auch in Frankreich was ganz anderes als bei uns die Nationalhymne zu singen. Und da steckt natürlich die Erfahrung oder die Geschichte des Nationalsozialismus und des Krieges drin. Deswegen ist es bei uns nicht so ausgeprägt. Trotzdem aber ist es notwendig, daran zu arbeiten, dass es einfach bewusster gemacht wird. Eine der Erfolgsgeschichten oder einer der Erfolgsfaktoren, die das Grundgesetz ausmachen, ist vor allem auch, dass die Wiedervereinigung so gut überlebt hat und so gut eben einfach weiterwirkt. Es war als Provisorium angelegt, um eben insbesondere die Wiedervereinigung wieder möglich zu machen. Es musste aber nicht vollständig neu aufgelegt oder neu erfunden werden, sondern das Grundgesetz ist immer noch dasselbe Grundgesetz wie das, was 1949 verabschiedet wurde. Es wurde natürlich in den entsprechenden Teilen angepasst, aber nicht grundlegend geändert. Die Frage, wie das Grundgesetz auch als Faktor für, wo kommen wir vielleicht noch weiter und wo müssen wir vielleicht gesellschaftlich auch uns noch näher an die Normen oder an die Umsetzung der Normen heranbewegen, die das Grundgesetz eigentlich bietet. Also Männer und Frauen sind gleichberechtigt, wäre zum Beispiel ein solcher Faktor, wo man sicherlich noch viel dran arbeiten kann. Das ist etwas, was eine Herausforderung für unsere Gegenwart ist und sich nicht aus der Geschichte erklären lässt, aber vielleicht mit Hilfe der Geschichte besser umsetzen lässt.
Das ist ein interessanter Punkt, dass die Umsetzung des Problems nicht das Grundgesetz, obwohl es eben so alt ist. Es ist ja eigentlich eine perfekte Feststellung und genau, wie Sie sagen, ein Grund, das zu feiern eigentlich. Ein perfektes Grundgesetz hat ja eigentlich auch in sich drin den Schutz seiner selbst, also dass es nicht abgeschafft werden kann, dass es nicht beendet werden kann. Haben Sie das Gefühl, dass auch das eine Art von Vermittlung benötigt? Also dass es ja auch Menschen braucht, die sich daran beteiligen, an der demokratischen, am demokratischen Leben, damit diese Grundordnung so bleibt, wie sie ist, oder damit wir dieses Grundgesetz so weiter erhalten können, wie es ist. Also ist sozusagen die Wahrnehmung des Grundgesetzes als unser Schutz vor der Veränderung unseres Zusammenlebens, ist das präsent genug in der Bevölkerung? Kann man das noch präsenter machen? Und wenn ja, wie?
Also es gibt ja im Grundgesetz die sogenannte Ewigkeitsklausel, die besagt, also grundsätzlich kann das Grundgesetz mit 2/3 Mehrheiten im Bundesrat und im Bundestag geändert werden, aber nicht alles kann geändert werden. Und diese sogenannte Ewigkeitsklausel, die zum Beispiel besagt, dass die Artikel 1, also die Menschenwürde, kann grundsätzlich überhaupt gar nicht geändert werden, ist ein solcher Schutz, der aber auch sehr spezifisch für das Grundgesetz ist. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, sowas in der Form gibt es in anderen Verfassungen nicht. Trotzdem können wir uns meiner Meinung nach nicht darauf verlassen, dass das Grundgesetz für immer schützt. Weil das Grundgesetz ist nur dann wirksam, wenn die Normen und Werte, die es enthält, tatsächlich auch praktisch umgesetzt werden. Also wenn sie eine Rolle spielen in der Art und Weise, wie Menschen handeln, und zwar sei es, wie Menschen in demokratischen Institutionen handeln oder auch, wie sie gesellschaftlich handeln, also sozusagen in unserem ganz normalen Alltagsgeschäft. Wie gehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um? Wie verhalte ich mich in der Schule, an der Uni? Auch da können ja Werte wie die in der Demokratie halt relevant sind. Ich höre zu, ich lasse mich auf Dialog ein, ich halte mich an Konsens und Mehrheitsentscheidungen relevant sein. Und das gehört eben auch zu einer demokratischen Kultur dazu, dass man sich dessen bewusst ist, dass das notwendig ist, dass das die Art ist, wie wir zusammenleben und dass man das aber auch lernen muss, weil es nichts ist, was man von vornherein kann. Aber das gehört zu unserer Kultur und daran können und müssen wir dauernd immer weiterarbeiten.
Und vielleicht eine ganz plumpe Frage, aber einfach aus der Sicht des Haus der Geschichte und von Ihnen persönlich auch, warum ist das so wichtig? Also warum ist die Auseinandersetzung mit diesen Themen, die uns ja alle beschäftigen? Ich habe manchmal das Gefühl, bei Geschichte ist das Problem häufig die Unnahbarkeit. Also viele Menschen haben nicht das Verständnis dafür oder entwickeln das Verständnis nicht dafür, dass wahnsinnig viele Dinge, die abstrakt wirken, die weg sind von ihnen, mit ihnen direkt zu tun haben. Aber die Auseinandersetzung damit ist trotzdem so wichtig. Und ich würde gerne einfach aus Ihrer Erfahrung mit der Arbeit einfach nochmal hören, wieso das so wichtig ist.
Ja, weil es ein bisschen braucht, um sozusagen sich darauf einlassen zu können, zu verstehen, dass unsere Gegenwart vor allem in der Art, wie sie sich jetzt darstellt, dadurch geprägt ist, dass sie geworden ist. Also das ist historisches Bewusstsein. Und dafür braucht es eben Zugänge zu, sei es persönlichen Geschichten, zu einzelnen Menschen, die es eben ermöglichen, einmal einzutauchen in die Vergangenheit und von dort aus dann auf unsere Gegenwart zu gucken. Und das funktioniert eben über diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich beschrieben habe, also Raumerlebnisse, über Alltagsgegenstände, über persönliche Geschichten, das Nachvollziehen von den Schicksalen einzelner Menschen. Aber es funktioniert zum Beispiel auch darüber, wenn generationsübergreifende Besuchskonstellationen stattfinden, also der Enkel mit seiner Oma in die Ausstellung kommt und die Oma Dinge bei uns in der Ausstellung entdeckt, die sie dem Enkel erklären kann oder umgekehrt der Enkel Dinge entdeckt, die er dann der Oma erklärt. Also das ist auch eine sehr gute Brücke, die dann gar nicht auf unserer Seite liegt, sondern eher in der Besuchskonstellation. Aber wir können natürlich etwas dafür tun, dass es genau solche Stationen gibt, wo diese beiden Generationen ganz speziell ins Gespräch kommen können. Wir verstehen unsere Gegenwart viel besser, wenn wir uns die Vergangenheit angucken, wenn wir schauen, wie sie das geworden ist, was sie ist.
Sich anschauen, wie die Gegenwart das geworden ist, was sie heute eben ist. Und das, indem man zurückschaut in die Vergangenheit. Genau das tut auch Andrea Hoffend mit ihrem Team. Oder vielleicht müsste man es so sagen. Hoffend und ihr Team ermöglichen es anderen, zurückzuschauen. Und aus dem Blick in die Geschichte hoffentlich was in die Gegenwart mitzunehmen.
Der Verein, den Andrea Hoff entleitet, heißt Lernort Kieslau.
Also der Lernort Kieslau ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Der wurde 2012 gegründet, im Frühjahr 2012. Das heißt, er ist jetzt schon über 12 Jahre alt, auch der Verein.
Und der Name ist auch der Kern der Vereinsarbeit. Der Lernort Kieslau entsteht nämlich künftig am gleichnamigen Ort. Rund um das ehemalige Konzentrationslager Kieslau in Baden-Württemberg.
Es war ein frühes Konzentrationslager. Im Frühjahr 1933 wurden in Baden auf badischer Gemarkung 3 Lager errichtet. Spannenderweise war eins davon ein württembergisches Lager, wo Württemberg quasi in einer frühen unseligen Kooperation der beiden Länder auf badischer Gemarkung ein KZ, sein damals einziges KZ errichtet hat, weil es anscheinend keinen geeigneten Raum für diese ja sehr relativ schnelle, spontane Aktionen gab. Und wir haben 2 genuin badische Lager, das eine in Südbaden, Ankenburg, und das andere in Kieslau, nördlich von Bruchsal.
Die meisten dieser frühen Lager seien relativ schnell wieder liquidiert worden, erklärt Hoffend. Das KZ in Kieslau bestand aber über 6 Jahre, bis 1939, und war damit eins der letzten frühen Lager. Auch deshalb sei es aus Sicht der HistorikerInnen so interessant, sich mit dem Ort Kieslau auseinanderzusetzen und den Lernort zur NS-Geschichte genau hier zu platzieren.
Aber was für uns noch mehr dafür spricht, uns überhaupt mit frühen Lagern zu befassen, ist eben deren Scharnierfunktion. Sie stehen am Übergang zwischen Demokratie und Diktatur. Es waren dort viele frühe Nazi-Gegner, eben auch aus der Weimarer Republik inhaftiert. Viele, die die Demokratie aktiv gegen die Nazis zu verteidigen versucht haben. Das heißt, sie können an diesem Ort, selbst wenn sie nur bei der Geschichte dieses Ortes bleiben, eben auch die Geschichte der Weimarer Demokratie ein ganzes Stück erzählen.
Und genau dort setzen Hoffend und ihr Team an. Aber nicht irgendwie.
Zum anderen ist es eben für uns wirklich wichtig, deswegen sind uns diese Begrifflichkeiten auch wichtig, ne? Weniger das Thema Gedenken und Erinnern in den Vordergrund zu rücken oder deswegen auch keine Gedenkstätte schaffen zu wollen, sondern einen Lernort, weil es uns eben wirklich darum geht, Geschichte in den Dienst von Gegenwart und Zukunft zu nehmen.
Bei ihrer Arbeit bedient sich der Verein deshalb an 3 Prinzipien, erklärt Hoffend.
Wir nehmen die Weimarer Republik gleichberechtigt mit in den Blick. Wir begreifen die NS-Zeit alleine nicht als die Zeit, auf die wir fokussieren in unserer Betrachtung, sondern wir müssen auch schauen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Demokratie dann ja scheibchenweise am Schluss in eine Diktatur gemündet hat.
Außerdem, erklärt Hoffend, müsse man sich auch Demokratie anschauen, wenn man über Diktatur sprechen will.
Ich kann nicht nur eine Diktatur anschauen, wenn ich nicht zeige, was verloren gegangen ist, jetzt mal einfach gesagt. Das heißt, die Weimarer Republik müssen wir auch deswegen genau anschauen, um zu sehen, was sind denn da für Freiheiten neu entstanden, was ist da passiert, warum gab es Menschen damals schon, die Angst vor diesen Freiheiten hatten, wie hat sich das geäußert, das sind alles so die Dinge, die wir eben auch anschauen wollen.
Der Lernort soll also die NS-Geschichte nicht losgelöst vom historischen Umfeld beleuchten, sondern auch das davor und das danach in den Blick nehmen, um, und da sind wir ja wieder bei dem, was Ruth Rosenberger gesagt hat, zu verstehen, wie das geworden ist, was ist.
Das heißt, NS-Geschichte wollen wir nicht retrospektiv, sondern von vorne erzählen.
Und der Verein möchte Geschichte eben auch auf regionaler Ebene erzählen. Die NS-Geschichte nicht nur in Berlin ansiedeln, sagt Hoffend im Gespräch. Der Verein arbeitet nach dem Motto, dort graben, wo man steht. Und im Fall des Vereins eben Baden-Württemberg. Oder noch konkreter, Kieslau.
Also wir beschäftigen uns nicht vor allem deswegen mit badischer Geschichte, weil wir so Patriotinnen wären oder hier die rot-gelbe Fahne raushängen würden, sondern weil wir sagen, es ist nötig, Geschichte an die Menschen ranzubringen. Das ist bei mir vor Ort passiert, das ist bei mir in der Region passiert. Dem guten alten Spruch der 80er Jahre folgend, als viele Geschichtsvereine, Geschichtswerkstätten ja entstanden, grabe, wo du stehst.
Das Ziel des Lernorts Kieslau sei es, erklärt Hoffend, zum Geschichtsbewusstsein beizutragen und dazu, dass eine Gesellschaft einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Vergangenheit findet, sich zumindest mit ihr auseinandersetzt.
Also die aktuelle politische Lage im Land beweist ja, dass uns mit Blick auf die Wertschätzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Respekt vor ihren Institutionen das öffentliche Erinnern und Mahnen allein nur bedingt weitergeholfen hat. Sonst wären jetzt nicht die politische Gemengelage so, wie sie ist. Und insofern möchten wir mit unserer Arbeit eben auch letztlich zu einer Form kollektiven Erinnerns beitragen natürlich.
Der Verein macht aber noch mehr als den Lernort. Mit einem mobilen Geschichtslabor und einer Wanderausstellung ist der Verein im gesamten ehemaligen Land Baden auf Tour. Außerdem hat er eine Online-Lernplattform erarbeitet. Herzstück dieser Lernplattform sind sogenannte Motion-Comics, in denen historische Ereignisse aus der Sicht jeweils einer beteiligten Person geschildert werden. Und beim Erstellen ist dem Team eines ganz wichtig.
Demokratie kann nur mit demokratischen Methoden vermittelt werden. Oder vom Wert der Demokratie kann nur mit demokratischen Methoden überzeugt werden.
Wie die Besucherinnen und Besucher den Lernort verlassen sollen, haben wir Andrea Hoffend außerdem gefragt.
Um die Erkenntnis reicher oder in der Erkenntnis bestätigt, dass wir frühzeitig handeln müssen, um Ereignisse wie die zum Beispiel in diesem frühen Lager zu gar nicht erst möglich werden zu lassen.
Aber noch viel wichtiger sei Folgendes.
Geschichtsbewusstsein, Geschichtsverständnis und ein Bewusstsein auch für die Zerbrechlichkeit, für die Wichtigkeit, für die Relevanz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, aber eben auch für die Zerbrechlichkeit und wie viele Faktoren da dann eben unheilvoll zusammenwirken können. Und deswegen sollte man jedem dieser einzelnen Faktoren, die den Gang in eine Diktatur begünstigen, Augenmerk widmen und versuchen, ihn zu verhindern.
Ein Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit und die Relevanz von Demokratie und Rechtsstaat. Und das dank dem Blick zurück in die Geschichte und einem Verständnis dafür, wie wertvoll Demokratie ist und was passieren kann, wenn sie abhanden kommt. Und diese Zerbrechlichkeit, wie Andrea Hoffend sagt, die haben in diesem Jahr mutmaßlich viele Menschen erkannt. Spätestens nämlich mit der Veröffentlichung der Korrektivrecherchen. Denn daraufhin sind Millionen Menschen an vielen Orten in Deutschland auf die Straßen gegangen. Daran erinnert sich auch Ruth Rosenberger vom Haus der Geschichte, als ich sie zum Abschluss dieser Folge gefragt habe, wie sie in die Zukunft schaut.
Ja, also ich habe mich total gefreut, als Anfang des Jahres es tatsächlich so etwas wie eine Bewegung gegeben hat, wo ganz viele Menschen auf die Straße gegangen sind und sich einig waren, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass mit der AfD eine in Teilen rechtsextremistische Partei wieder offensichtlich so viel Aufschwung bekommt, wie es jetzt in Teilen tatsächlich auch mit den Landtagswahlergebnissen sichtbar geworden ist. Ich finde aber, es steckt gleichzeitig auch Hoffnung in diesen Ergebnissen. Also jetzt gerade haben ja die Wahlergebnisse in Brandenburg sichtbar geworden und dass dort die SPD als stärkste Kraft sich hat durchsetzen können, bedeutet, dass viele Menschen taktisch gewählt haben. Das bedeutet aber auch, dass es ihnen wichtig ist. Wir müssen natürlich davon wegkommen, eine demokratische Haltung zu vertreten, die nur darauf ausgerichtet ist, die AfD oder Rechtsextremisten zu verhindern. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine demokratische Haltung, die eben insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, was bedeutet es denn dann im Positiven, im Guten und in der Weiterentwicklung, sich demokratisch zu verhalten. Und daran müssen wir meiner Meinung nach eigentlich arbeiten. Aber das Potenzial dafür ist da und das müssen wir stärken und daran müssen wir arbeiten. Und dabei hilft sicherlich auch, sich bewusst zu machen, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes für gute Ideen in dieses Dokument hineingeschrieben haben, was immer noch unsere Verfassung ist.
Also würden Sie sagen, das Grundgesetz ist stark genug, extremen Kräften sich zu widersetzen. Wir müssen eigentlich nur daran arbeiten, dass es auch in der Lage ist, die Mechanismen, die drin verankert sind, dass sie auch dass die frei arbeiten können sozusagen.
Das Grundgesetz bietet alle Möglichkeiten, damit das möglich ist. Die Herausforderung für uns besteht darin, das tatsächlich politisch und de facto umsetzbar zu machen.
Also ein sehr interessanter Einblick in ein sehr, ja, variables und sehr wichtiges Feld. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat großen Spaß gemacht und ich hätte noch 20 Minuten weiter zuhören können.
Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Und damit sagen auch wir Tschüss und danke fürs Zuhören. In den ersten beiden Folgen dieser Staffel haben wir auch über die Verfassung gesprochen. Besser gesagt, junge Menschen haben das getan. Zusammen mit der Verfassungsschützerin Beate Bube und dem JVA-Chef Thomas Weber. Was der in der Justizvollzugsanstalt so macht und wie digital der Verfassungsschutz arbeitet oder eben nicht, das erfahrt ihr in Folge 1 und 2. Hört doch mal rein.
Und wem das hier gefallen hat, der oder die lässt gern eine Bewertung da. Ich bin Jonas.
Und ich bin Anna.
Und wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit DM Drogeriemarkt und mit Unterstützung der Stiftung Forum Recht.